Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und mein heutiger Gast, der hat in der Schweiz eine Plattform für Impact Investing gegründet und setzt stark auf aktive Beteiligung. Wie er zur Gründung gekommen ist und wie er es schaffen will, auch als ein vom Volumen her eher kleiner Investor bei den ganz großen Konzernen Gehör zu finden, darüber sprechen wir heute. Ich freue mich über den Besuch von Tilman Lang. Er ist Co-Founder und CEO von Injova und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo.
Vielen Dank, Frau Reifenberger. Guten Morgen.
Herr Lang, Injova, das steht für Invest in Your Values, habe ich hier gelernt. Sie adressieren Privatanleger und der Schwerpunkt liegt auf Impact Investments. Bevor wir da in die Details gehen, eine Sache würde mich interessieren. Sie haben eigentlich vor der Gründung unter anderem bei McKinsey gearbeitet. Sie haben an der ETH in Zürich geforscht. Wie kommt man dann dazu, ein Investmentunternehmen zu gründen und wieso dann auch in der Schweiz?
Ja, genau. Also vielleicht erstmal, also wir sind in der Schweiz gegründet, aber wir sind auch in Deutschland aktiv. Ich bin aus Mainz. Ich bin irgendwann mal in der Schweiz an der ETH, wie Sie schon gesagt haben, gelandet. Aber wir sind auch durchaus in Deutschland aktiv. Genau. Also wie kam es dazu? Ja, ich bin selbst Techie vom Hintergrund und es kamen eigentlich zwei Sachen zur Gründung zusammen. Das eine war mein eigener Frust mit den Banken und das andere war dann irgendwann ein Gespräch mit meinem späteren Mitgründer Miro. Das erste, der eigene Frust mit den Banken war, als ich das erste Gehalt hatte nach dem Studium, wollte ich das anlegen und war dann relativ schockiert von dem, was mir die Banken so angeboten haben. Ich war es halt als Techie, ich habe Mathematik studiert, gewohnt irgendwie so nachzubohren, nachzurechnen und hatte dann immer das Gefühl, das ist eigentlich für die Bank viel besser als für mich und hatte auch das Gefühl, dass die Bank mir nicht so richtig erklären konnte, warum die Sachen so sind, wie sie sind. Und dann habe ich begonnen, selbst zu investieren und das war schon beim normalen Investieren nicht so einfach mit dem, was die Bank angeboten hat, aber beim nachhaltigen eben noch schwieriger. Das war damals so 2010, also ein, zwei Jahre nach der Finanzkrise. Naja, und dann habe ich eben halt angefangen, selbst zu investieren. Das war das Erste. Und dann habe ich immer nach Lösungen gefunden, wie kann ich das eigentlich automatisieren? Es gab aber keine im Markt. Und das Zweite war dann mein Mitgründer Miro. Da war ich schon in Zürich. Da war ich dann eben halt gerade an der ETH in Zürich als Wissenschaftler. Und der hat mir erzählt, wie er selbst Geld anlegt für seine Eltern. Seine Eltern sind Mediziner, kein Interesse an Finanzen. Und er hat für sie dann ein Aktienportfolio gestrickt, mit Unternehmen, die die Eltern cool finden. Ja, das Beispiel war, die Eltern liebten klassische Musik und er hat ihnen dann zum Beispiel die Steinway-Aktie reingelegt. Das ist der ikonische Konzertflügelbauer. Und dann begannen die Eltern sich plötzlich für das Unternehmen, für das Portfolio und so zu interessieren. Also er hat eine emotionale Verbindung aufgebaut und das hat er mir dann erzählt. Und dann war bei mir der Gedanke, ja Moment mal, wenn du das auf Einzelunternehmensebene machst, dann kannst du wirklich eine scharfe Nachhaltigkeitsanalyse hinzufügen, kannst sogar Aktionärsrechte ausüben. Wenn du dann noch diese Emotionalität reinbringst, wie bei der Steinway-Aktie mit deinen Eltern, dann könnte es was sein, was wirklich die Leute begeistert. Und das war eigentlich dann so die Marktchance, die wir gesehen haben, was Geldanlage erlebbar, emotional zu machen, mit guter Performance, guter Rendite, aber eben halt auch voll nachhaltig. Und im Grunde machen wir das jetzt, was Miro damals für seine Eltern von Hand gemacht hat, einfach technologiegestützt für viele 10.000 Leute.
Jetzt sind die Zeiten speziell für Nachhaltigkeitsinvestments ja im Moment wirklich schwierig. Auch Sie haben als Startup in den vergangenen Jahren Millionenverluste geschrieben. Ende 2023 hing auch der Going Concern, also die Fortführung von frischer Liquidität, ab. Sie haben jetzt in diesem Sommer zum zweiten Mal das Crowdinvesting genutzt, haben also eine breite Investorenschaft auch noch hinzugenommen. Mhm. Das haben Sie 2022 schon mal gemacht, da waren es 7 Millionen Franken.
Richtig, ja.
Und in diesem Sommer haben Sie nochmal 1,2 Millionen Franken eingesammelt. Wie lange können Sie denn auch als Startup durchhalten, wenn diese Flaute bei ESG Investments anhält? Wie lange sind Sie jetzt durchfinanziert mit dieser neuen Liquidität?
Der nächste Schritt bei uns ist die Profitabilität und dafür sind wir finanziert. Also, dass wir Verluste schreiben, wir sind immer ein Technologie-Startup. Das ist bei Technologie-Startups eigentlich in der Regel immer so, dass man einige Jahre braucht, um in die Profitabilität zu wachsen und deswegen nimmt man Geld auf von Investoren. Das ist also keine Flaute, sondern das ist eigentlich immer der Plan gewesen. 2022 gab es auch noch keine Nachhaltigkeitsflaute. Das kam ja eigentlich dann erst mit der Zeitenwende, mit dem schlimmen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Zinswende hat viel verändert, das ganze Startup-Umfeld hat sich geändert. Aber das heißt, damals haben wir schon extern finanziert. Und im Übrigen, die Crowd ist bei uns ein kleiner Teil der Finanzierer. Das ist tatsächlich jetzt inzwischen die drittgrößte in Aktionärsgruppe nach den Mitarbeitern und den Investoren. Aber wir finanzieren uns eigentlich vor allem über professionelle Investoren. Der Grund, warum wir die Crowd mitgenommen haben, ist, dass die Crowd für uns, also unsere Kundinnen und Kunden, immer sehr begeistert waren. Und wir die Erfahrung inzwischen jetzt auch gemacht haben, die Kundinnen und Kunden, die dann auch in uns investieren, die also Aktionärinnen und Aktionäre werden, ja, die investieren auch mehr, die empfehlen weiter, das sind also gute Kunden, deswegen macht das für uns einfach Sinn. Bezüglich der ESG-Flaute, ich glaube, die wird öfter auch ein bisschen größer gemacht, als sie tatsächlich da ist. Also es ist jetzt in einer ganz jungen Studie jetzt von Verivox, einem der größten Vergleichsportale in Deutschland, sagen 69% der Anlegerinnen und Anleger, dass sie für sie nachhaltige Investments immer noch sehr, sehr wichtig sind. Ja, das war vor 2 Jahren in der Boomphase, 2022 waren das 79%, jetzt sind es 69%. Das ist also immer noch mehr als 2 von 3 Personen. Das Handelsblatt hat dann drüber geschrieben, okay, das Interesse geht weg, aber unterm Strich sind es immer noch 2 bis 3. Und in den letzten 2 Jahren, wenn man sich anschaut, was passiert ist mit all den Greenwashing-Skandalen, mit der Tatsache, dass Nachhaltigkeit eigentlich in der Nachrichtenwelt keine große Rolle mehr spielt, dann auch durchaus mit den schwierigen Performance-Zeiten für nachhaltige Geldanlage.
Das wollte ich gerade sagen. Die Rendite ist ja deutlich höher, wenn ich sowas wie ein Rheinmetall zum Beispiel jetzt mit ins Portfolio genommen hätte zuletzt. Das kann man jetzt ja nicht leugnen. Machen Anleger das mit, dass sie auf Rendite verzichten für sozusagen ihren grünen Ansatz bei Investitionen?
Ja, also die Rendite war jetzt, wie Sie sagen, zuletzt besser bei Rheinmetall. Also das ist eine kurzfristige Sache, das haben Sie eigentlich immer beim Geldanlegen. Wenn Sie Geldanlage langfristig sehen, zum Beispiel als Altersvorsorge, ist das, was Sie nicht ohne weiteres sehen. Aber was wir jetzt beispielsweise tatsächlich in den letzten 2 Jahren hatten, da haben nachhaltige Geldanlagen im Schnitt meistens ein bisschen schlechter performt als die konventionellen. Und es ist genau, wie Sie sagen, das ist, weil keine Rüstung drin ist, weil kein Öl und Gas drin ist. Und die beiden Sektoren allein schon haben einen großen Teil der Marktrendite ausgemacht. Da gibt es noch deutlich krassere Zahlen, wenn man in den USA die großen Tech-Firmen anguckt. Also letztes Jahr im Oktober war der Gesamtmarkt 12% im Plus. Und ohne die großen Tech-Firmen, also wenn man jetzt irgendwie Tesla und Meta und Amazon und Nvidia rausrechnet, dann war er sogar im Minus, weil die großen Tech-Firmen haben allein plus 87% gemacht. Und jetzt kann es natürlich sein, wenn man als nachhaltiger Investor sich langfristig aufstellt, dass man kurzfristig solche Trends dann nicht mitnimmt. Aber wenn Sie jetzt 2 Jahre sind, wir reden jetzt von den letzten 2 Jahren, wenn Sie allein auf 3 Jahre gehen, unsere Investoren bei Injova in 3 Jahren sind alle deutlich über dem Markt. Und wenn Sie auf 5 Jahre gehen, dann noch weiter. Also das ist sicherlich eine, sagen wir, eine starke Probe des Nachhaltigkeitswunsches, wenn die Performance schlechter ist. Und wenn das jetzt noch 2, 3 Jahre so weitergeht, dann müssen wir uns, glaube ich, wirklich sehr genau anschauen, was das bedeutet. Aber momentan sind wir noch in einem Fall, wo wir einen Kurzfristeffekt haben. Und langfristig gibt es keinen Grund, die Hypothese aufzugeben, dass die nachhaltigen Firmen erfolgreich sein werden. Denn die Welt verändert sich ja, das sehen wir ja. Und die nachhaltigen Firmen sind gerade die, die eben halt für die Zukunft aufgestellt sind.
Veränderung ist ein ganz gutes Stichwort. Sie setzen ja auch auf Veränderung bei den Unternehmen, in die Sie investieren. Sie haben eine 5-stellige Zahl an Investoren und etwa 300 Millionen Schweizer Franken Assets under Management. Sie legen sich aber auch an mit großen, weltweit bekannten Konzernen wie Netflix oder BMW. Nehmen die Sie überhaupt zur Kenntnis? Für die sind ja 300 Millionen Franken, das ist viel Geld für die, aber natürlich in Relation, Sie haben da jetzt ja sicherlich keine marktbeherrschenden Anteile mit dem Anteil, den Sie da investieren. Wie nehmen die Sie überhaupt wahr?
Ja, wir schaffen das, glaube ich, indem wir unsere Schwächen oder unsere Nachteile zu Stärken machen. Wir sind nicht BlackRock, genau wie Sie sagen, ja, aber wir sind richtig gut. Es gibt ein paar Gründe, warum die Unternehmen das sehr ernst nehmen. Also das erste ist, wir vertreten Kleininvestoren aus dem Streubesitz. Das sind Aktionäre, die kennen die Unternehmen oft gar nicht genau. Das ist für die interessant. Und für ein Unternehmen wie BMW zum Beispiel sind das ja alles potenzielle Kunden und Multiplikatoren. Da hört man schon mal zu, was die jetzt denn sagen und was denen wichtig ist. Das zweite ist, wir erreichen es dadurch, dass wir eben halt die Menschen da draußen vertreten und jetzt nicht einfach eine Pensionskasse oder eine Versicherung. Dann kriegen wir auch eine Menge öffentliche Aufmerksamkeit und eine gewisse Medienpräsenz hilft natürlich, so eine inhaltliche Argumentation noch mit einem gewissen Mediendruck zu unterstützen. Das gelingt uns auch ganz gut. Und das dritte ist, wir bilden Allianzen. Also wir mögen selbst nur 300 Millionen aktuell vertreten. Das wächst ja im Übrigen auch jedes Jahr stark. Aber beispielsweise bei unserem Engagement mit Publicis, das ist einer der größten Werbekonzerne, da haben wir insgesamt 130 Milliarden vertreten. Und das liegt daran, weil andere Asset Manager sich uns anschließen. Die sind so überzeugt von unserer Arbeit. Wir treten da hochprofessionell auf mit einer sehr, sehr guten Analyse, dass die sagen, okay, ihr dürft unsere Stimmen mitvertreten. Also bei Publicis haben wir nicht gesagt, hallo, wir sind in Jova mit 300 Millionen. Dann haben wir gesagt, wir sind in Jova mit 300 Millionen, wir vertreten aber noch 130 weitere Milliarden. Und das ist dann schon was, wo ein Unternehmen zuhört.
Jetzt Publicis ist eine Werbeagentur und einer der Kritikpunkte war ja, dass die unter anderem auch Kampagnen gestalten für Ölkonzerne wie Total, wie Saudi Aramco. Wenn Sie mit solchen, sagen wir mal, Kritikpunkten kommen, das sind ja schon Themen, die bei einer Publicis jetzt Geschäftsmodelle verändern würden. Wie reagieren die? Wie läuft es dann auch ab? Wie kommen Sie da in Dialog? Oder ist das, Sie schlagen es vor, es wird abgeschmettert und man stand mal kurz in der Zeitung. Wie erfolgsversprechend sind solche Aktivitäten und wovon hängt es dann auch ab, wie weit man da kommt?
Ich glaube, es hängt vor allem davon ab, ob es wirklich ein inhaltlich sinnvoller und konstruktiver Vorschlag ist. Also wir treten ja da nicht die Tür ein und werfen Farbbeutel, sondern wir kommen mit einer sehr soliden, wissenschaftlich basierten Analyse und sagen, wir sehen nun da und da Risiken. Wir sagen eigentlich in der Regel nicht, ihr sollt das und das machen, sondern wir sagen, da und da sehen wir Risiken. Beispiel Publicis ist einer der größten Werbekonzerne der Welt. Die machen viel richtig gut, die sind wirtschaftlich richtig stark. Aber sie machen, wie Sie gerade erwähnt haben, halt auch schmutzige Arbeit und die nachweisbar viel Schaden anrichtet, und zwar für das Unternehmen, aber auch generell. Und der Witz ist, dass jetzt gerade bei Publicis ist es ein verschwindend kleiner Teil vom Umsatz, also es sind weniger als 3% vom Umsatz, aber darin schlummern langfristige Risiken. Die Werbebranche ist abhängig von den Talenten, die sie beschäftigt. Ja, im Kampf um die besten Talente ist Employer Branding sehr wichtig. Dann geht es um die nachhaltigen Supply Chains, die mehr und mehr Unternehmen umsetzen, die dann vielleicht gar nicht mehr Aufträge an Unternehmen wie Publicis vergeben können. Es gibt noch weitere. Also da sind Risiken für einen relativ kleinen Teil des Umsatzes. Da brauchst du also keine Geschäftsmodellumstellung, sondern man muss sich einfach fragen, ob dieser kleinere Teil des Umsatzes wirklich das Risiko, das Langfristrisiko, was da drin schlummert, rechtfertigt. Und darauf weisen wir hin und danach fragen wir bei dem Unternehmen nach. Und das machen wir, wie gesagt, sehr konstruktiv. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, um da ernst genommen zu werden.
Ist denn eine BMW, die jetzt viele Beschäftigte hier im deutschsprachigen Raum hat, die hier große Büros hat, sind die offener für Anliegen als beispielsweise eine Netflix, die vielleicht sagen, wir sitzen ganz weit weg und wo genau ist eigentlich die Schweiz, jetzt mal überspitzt formuliert?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie nur an der Distanz liegt, aber bei Netflix und BMW sind zwei schöne Beispiele. BMW haben wir als relativ offen empfunden. Wir sind noch nicht zufrieden mit dem, wie unsere Vorschläge weiterverfolgt werden, aber da haben wir eigentlich gute Gespräche geführt. Das ist ein Unternehmen, was wir auch sehr gut kennen, wo wir sehr guten Zugang auch informell haben zu Entscheidungsträgern. Bei Netflix war es ein ganz anderes Thema. Bei Netflix ging es ja um die Rolle von Matthias Döpfner als Aufsichtsratmitglied und die Ethik-Policies des Unternehmens Netflix. Und da haben wir es geschafft, eine formelle Shareholder-Proposition einzureichen, die abgestimmt wurde. Und da haben wir aber das Gefühl gehabt, dass Netflix sich nicht damit auseinandergesetzt hat, über das hinaus, was sie quasi rechtlich mussten. Das war ein Fall, wo wir auch viel gelernt haben. Da war, glaube ich, unser Forderungskatalog war zu komplex. Das hat die anderen Aktionäre nicht richtig abgeholt. Aber Netflix selbst hat nichts gemacht, was sie nicht rechtlich mussten. Also da müssen wir dann andere Hebel ansetzen als Unternehmen, die wirklich auch mit Interesse sich mit uns als Aktionärsvertreter auseinandersetzen.
Wann wäre denn der Punkt erreicht, wo Sie sagen, Sie nehmen die einfach aus dem Investmentkatalog raus?
Das machen wir dann, wenn wir das Gefühl haben, wir können hier keine Veränderungen bewirken. Und das kann sein, weil das Unternehmen sich verweigert und wir sie eben nicht zwingen können. Das kann aber auch an anderen Gründen liegen, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir können da nichts verändern. Dann machen wir das, wir probieren etwa 4 Jahre. Man muss dem Unternehmen schon einen gewissen Zeit geben. Aber wenn wir das Gefühl haben, die Hypothese, dass wir hier eine Veränderung bewirken können, die stimmt nicht, dann ist es auch für uns kein gutes Impact Investment. Und dann würden wir divestieren.
Gab es schon mal Fälle, wo Sie gesagt haben, das nehmen wir aus dem Portfolio raus?
Ja, das gab es. Also jetzt noch nicht aus dem Fall, den ich jetzt gerade beschrieben habe, denn wir machen diese ganze Impact-Arbeit erst seit 3 Jahren. Also da sind wir noch nicht so weit, dass wir irgendjemand deswegen rausnehmen mussten. Aber Unternehmen fliegen ständig aus unserem Universum, also nicht ständig, aber das kommt, ich würde sagen, monatlich vor, dass die aus Finanzkennzahlen nicht mehr investierbar sind oder auch aus Nachhaltigkeitskennzahlen. Das klassischste Beispiel ist schon ein paar Jahre her, ist die Danske Bank. Das ist eine dänische Bank, die hatte irgendwann einen großen Geldwäscheskandal. Die war für uns dann aus Governance-kontroversen Sicht nicht mehr haltbar. Es gibt aber weitere Beispiele. Kingspan ist eigentlich ein Unternehmen, die machen langweilige Sachen. Die machen so viel Gebäudedämmung-Technologie, aber unglaublich wichtig für nachhaltiges Leben in der Zukunft. Bürogebäude, ja, Isolation und dergleichen. Die haben leider eine sehr unruhmreiche Rolle gespielt bei einem großen Hochhausbrand in London. Und mit der Aufarbeitung waren wir nicht zufrieden. Die haben wir dann letztlich auch divestiert. Und dann gibt es aber auch Fälle, wo wir Unternehmen divestiert haben und dann wieder reinvestiert. Also beispielsweise die Learning Technologies Group, ein schönes Bildungsunternehmen. Die hatten irgendwann ein Joint Venture. Dadurch hatten sie plötzlich einen Subbereich des Geschäfts, wo es um Atomwaffentraining ging. Das hat dann bei uns gegen Policies verstoßen. Wir haben dann erstmal divestiert, haben das Unternehmen aber auch damit konfrontiert. Und das Unternehmen hat das anschließend korrigiert, hat diesen Bereich abgestoßen und damit wurden sie für uns auch wieder investierbar.
Jetzt haben Sie gesagt, diese aktive Beteiligung, den aktiven Investorendialog, das pflegen Sie seit 3 Jahren. Was würden Sie denn sagen, war der größte Erfolg oder so ein Punkt, wo Sie sagen, da haben wir zumindest dazu beigetragen, dass sich was bewegt hat?
Der größte Erfolg. Also wir hatten einige große Erfolge. Wir hätten nicht gedacht, dass wir so schnell so viel Gehör finden. Ich glaube, unser größter Erfolg war tatsächlich unsere Arbeit mit Versicherungen, vor allem mit der Zürich-Versicherung. Das ist eine der größten Schweizer Versicherungen. Die haben in diesem Frühjahr auch nach Engagement von uns ihre Policies zur Versicherung von fossilen Brennstoffprojekten stark überarbeitet und stark verschärft. Also die werden schlicht und ergreifend viel weniger, beispielsweise Erschließung von neuen Ölquellen, ob das im Amazonasgebiet oder in der Arktis ist, werden die viel weniger versichern aufgrund schärferer Richtlinien. Das ist für uns ein großer Erfolg. Da haben wir mit dem Unternehmen gesprochen, da waren wir auf der Hauptversammlung präsent, da haben wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre vertreten. Ist übrigens ein schönes Beispiel, was ich vorhin meinte mit konstruktiv, weil da könnte man jetzt ja auch sagen, Moment mal, die Versicherung soll doch Geld machen, die sollen doch so viel versichern, wie sie können. Aber es gibt sehr schöne Studien, jetzt in dem Fall nicht von uns, sondern aus der Wissenschaft, die zeigen, dass die Klimakrise enorme Risiken für die Versicherungsbranche bringt. Der Markt wird kleiner, viel kann gar nicht mehr versichert werden, die Modelle funktionieren nicht mehr so gut. Das heißt, die Prämien werden sehr viel teurer. Das heißt, gesamtwirtschaftlich entsteht da auch Schaden. Es gibt viele Stranded Assets in den Bilanzen der versicherten Unternehmen, aber eben halt auch in den Investitionsbüchern der Versicherer. Das heißt, die Versicherungsunternehmen haben ein großes Incentive, wenn sie ihr Geschäft langfristig wachsen lassen wollen, sich gegen die Klimakrise zu positionieren. Und das ist hier beispielsweise geschehen von der Zürich-Versicherung. Da sind wir froh, dass wir einen kleinen Teil dazu beitragen konnten.
Jetzt muss man ja auch sagen, selbst wenn sowas passiert wie zum Beispiel bei Netflix und man landet mit dem Anliegen irgendwo unter ferner Liefen, es ist ja trotzdem was auch eine riesige Bekanntheit gibt, oder? Also es ist ja auch letztlich immer ein bisschen Marketing. Sie stehen damit in der Zeitung, ob der Antrag jetzt erfolgreich ist oder nicht. Wie wichtig ist es auch aus diesem Aspekt der Öffentlichkeit heraus und der Markenbekanntheit auch von Injova selber?
Ja, das ist natürlich auch wichtig. Also wir machen das ja erst seit kurzem. Also der Vergleich David gegen Goliath, der ist ja für uns als David fast noch schmeichelhaft. Also wir legen uns hier wirklich mit den größten, bestfinanziertsten Unternehmen an und wir wollen das konstruktiv tun. Aber wir hätten ja gar nicht gedacht, dass so schnell schon geht. Das heißt, also zum einen, selbst bei Netflix, da haben wir viel gelernt. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Da war, glaube ich, unsere Forderung einfach zu komplex. Das würden wir beim nächsten Mal anders machen, dann klappt es vielleicht besser. Aber das Marketing ist auch wichtig. Also es ist natürlich für uns als Unternehmen, wenn wir mehr Investoren vertreten, mehr Geld vertreten, dann wächst auch unser Hebel. Aber uns geht es natürlich auch einfach darum, das Thema den Leuten erstmal bewusst zu machen. Den Leuten ist ja gar nicht bewusst, dass sie selbst Mitbesitzerinnen und Mitbesitzer sind der größten Unternehmen unserer Zeit. Das ist ja, und da muss man ja gar nicht Injova-Anleger sein, sondern einfach durch die Gelder, die ich in der Lebensversicherung habe oder in meiner Altersversorgung, in den Pensionskassen, selbst Staatsfonds, große Teile davon sind ja mittelbar investiert in den großen Unternehmen unserer Zeit. Nur, dass eben halt die ganzen, man sagt in der Branche immer, die Eigentümer haben den Raum verlassen, wenn es darum geht, die wichtigen Entscheidungen zu treffen. Und wir wollen den Leuten bewusst machen, das Finanzsystem ist ein großer Hebel für Veränderungen. Und da hilft natürlich diese Öffentlichkeitsarbeit, weil viele Leute, die haben da noch nie drüber nachgedacht. Man lernt ja auch nicht darüber und das wollen wir eben halt auch in die Breite tragen. Deswegen ist es für uns schon sehr wichtig, dass darüber auch berichtet wird.
Was ich noch ganz spannend finde, Sie analysieren auch auf Basis von wirklich zigtausenden Datenpunkten die Investmenttrends bei Ihren Investoren und schauen auch immer speziell, wo investiert die junge Generation, was mögen sie vielleicht nicht so gerne. Was ich mich gefragt habe, korreliert das Interesse an Nachhaltigkeit mit dem Alter ein Stück weit?
Ja, sicherlich gibt es da Korrelationen. Ich habe das Gefühl, von Jahr zu Jahr schwerer die Frage zu beantworten. Von mir hätte ich deutlich klarer geantwortet. Also was wir erstmal sehen ist, es wird manchmal so kolportiert, als sei die junge Generation die Nachhaltige. Und das stimmt aus zwei Gesichtspunkten nicht. Erstens gibt es auch viele alte Anlegerinnen und Anleger oder sagen wir mal schon reifere Semester, die sich genauso dafür interessieren. Und zum Zweiten gilt es auch nicht bei allen Jungen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass alle jungen Menschen nur sich um die Klimakrise sorgen. Das ist auch nachvollziehbar. Viele von denen haben einfach ganz weltliche Probleme, wie zum Beispiel, kriege ich überhaupt mal einen Job, mit dem ich meine Miete bezahlen kann? Vor allem, wenn ich noch in der Innenstadt wohne. Das heißt, es ist nicht so, dass man einfach sagen kann, die Jungen nachhaltig, die Alten nicht nachhaltig. Bei uns ist es so, die Durchschnittsanlegerin ist 36 Jahre alt, das ist auch ungefähr der Median. Und unser Gefühl ist so, bei den jungen Generationen, da nenne ich jetzt mal alle unter 40, da gibt es mehr Leute, die sich für Nachhaltigkeit interessieren. Das ist aber oft nicht so tief, das Interesse. Und bei den älteren Semestern, da sind es wahrscheinlich ein bisschen weniger, ja, prozentual. Aber teilweise ist der Nachhaltigkeitscommitment viel, viel stärker. Die machen das dann schon seit 30 Jahren, waren vielleicht in der Anti-Atom-Bewegung dabei. Das stellen wir so fest, aber auch in unseren Daten, wir erheben immer den Impact Investing Index, wo wir genau schauen, was interessiert die Leute, das fließt. Also beispielsweise, was wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, ist, dass eben halt Rüstung, das war für viele nachhaltige Investoren bis zur Ukraine-Krise ein No-Go. Und jetzt gibt es halt schon viele Menschen, die sagen, naja, okay, Sicherheit ist schon wichtig, auch für eine nachhaltige Entwicklung und vielleicht brauchen wir dafür auch gerüstete Armeen. Solche Themen entwickeln sich, ne? Oder auch AI, ne? Viele Möglichkeiten, aber auch unglaublicher Energieverbrauch. Also wir stellen nicht fest, ist bei den Jungen so und bei den Alten so oder zumindest nicht stabil über Zeit. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen.
Wie machen Sie das denn, wenn Sie das Investment-Universum festlegen, bei so Grenzfällen wie zum Beispiel einer KI-Thematik oder auch bei Rüstung, was ich als Sicherheit auslegen kann, aber auch als Angriff? Wie gehen Sie dann damit um, wenn Sie überlegen, was Sie investierbar machen wollen?
Naja, für uns sind immer zwei Sachen wichtig. Das eine ist, hat das Unternehmen irgendwo einen positiven Beitrag auf ein Nachhaltigkeitsziel? Und da reicht erstmal eins. Das muss nicht überall sein. Also ein Unternehmen muss nicht irgendwie die Welt überall gleichzeitig retten können. Kann ja eh niemand. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, richtet es gleichzeitig nicht irgendwo massiven Schaden an. Also jetzt bei dem Beispiel, ich habe jetzt eine KI, die, keine Ahnung, die ist unglaublich gut in der Förderung von Artenvielfalt, wie auch immer. Aber gleichzeitig hat sie einen unglaublichen CO2-Ausstoß, weil sie unglaubliche Kühlbedarfe hat durch den ganzen Energieverbrauch. Da wäre das erste Ziel erfüllt, aber das zweite nicht. Das heißt, jede Technologie oder jedes Unternehmen muss nicht alles richtig gut machen, aber sie darf auf jeden Fall nicht irgendwo irgendwas massiv schlechter machen. Ein zweites schönes Beispiel ist oft die Modebranche. Die sind teilweise, sag mal, nahe am Kerngeschäft sehr gut, was soziale Themen angeht. Die sind zum Beispiel sehr gut bei, was Geschlechtergerechtigkeit angeht. Ja, da sind Frauen viel besser repräsentiert in Führungspersonen als in anderen Branchen. Aber gleichzeitig gibt es in der Lieferkette oft große Probleme. Und dann müssen Sie sich schon überlegen, was ist denn jetzt wichtiger, dass irgendwie wir eine gute Geschlechterabdeckung haben in Deutschland oder die Sweatshops irgendwo anders. Und für uns ist die Regel, naja, die Mindeststandards müssen irgendwo überall eingehalten werden und irgendwo muss aber auch was richtig Gutes sein. Und dann ist es für uns ein interessantes Unternehmen. Und dazu kommt natürlich, das war jetzt nur die Nachhaltigkeitsseite, wirtschaftliche Stärke, wirtschaftliche Potenziale, denn es geht ja immer noch um die Altersvorsorge unserer Kundinnen und Kunden. Also die Performance muss immer stimmen, ja.
Jetzt ist die Hauptversammlungssaison für dieses Jahr ja seit einigen Monaten durch. Die nächste kommt im Frühjahr. Haben Sie schon eine Idee, wo Sie sich einbringen? Sie können ja nicht bei allen Unternehmen, die Sie irgendwie im Portfolio haben, den aktiven Dialog suchen. Wie viele werden Sie sich so rauspicken pro Saison?
Also es ist nicht wie beim Fußball mit nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also das ist auch so, aber das Spiel geht weiter. Die Hauptversammlung ist ja nur ein Teil. Wir sprechen ja kontinuierlich mit den Unternehmen. Die Abstimmung ist auf der Hauptversammlung, das Rederecht ist auf der Hauptversammlung. Aber die Gespräche mit den Unternehmen oder auch wenn man Allianzen bildet, die sind fortlaufend. Und auch so jetzt beispielsweise bei der Arbeit, die wir mit Publicis machen, die wir mit BMW machen, die wir mit den Versicherungen machen, das geht ja weiter. Also wir begleiten diese Unternehmen langfristig. Mit BMW arbeiten wir jetzt seit 2022. Da hatten wir jetzt in Ihrer Metapher die dritte Saison. Ja, und immer noch zum gleichen Spiel. Das heißt, ich weiß noch nicht, ich glaube nicht, dass wir jetzt im Frühjahr alle möglichen neuen Schwerpunkte haben, weil wir glauben, dass die Schwerpunkte, die wir gesetzt haben, Versicherungsbranche, Mobilitätsbranche, Werbebranche, dass es weiterhin sehr wichtige Spielfelder sind und dass wir da gute Fortschritte machen. Kann schon sein, dass noch was Neues dazukommt, aber das werden wir sicherlich ganz, ganz eng weiterverfolgen. Also die Veränderung passiert ja nicht über Nacht, nicht in einer Hauptversammlung.
Da bin ich gespannt, was wir noch davon hören. Das sind, glaube ich, alles Branchen, da ist noch auf jeden Fall genug Potenzial und genug Luft nach oben. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute mal Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit. Das war Tilman Lang, der Co-Founder und CEO von Injova. Vielen Dank, dass Sie im Podcast dabei waren. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse.
Und natürlich wollen wir auch dieses Mal wieder darauf schauen, was die Märkte und die Branche sonst noch so bewegt hat. Dafür ist eine altbekannte Stimme heute bei mir im Studio. Detlef Fechner ist da, unser politischer Chefreporter der Börsenzeitung. Schön, dass du mal wieder da bist. Hallo Detlef.
Ich freue mich auch, Sabine.
Detlef, ein großer Faktor auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen sind ja Emissionen in Immobilienbeständen. Da gibt es aber noch ein, sagen wir mal, überschaubares Angebot. Warum sind denn ESG-konforme Immobilien weltweit so knapp?
Ja, ESG-konforme Immobilien sind aufgrund fehlender Nachhaltigkeitskennzahlen und aufgrund einer langsamen Anpassung des Immobiliensektors an Umweltstandards tatsächlich Mangelware. Es gibt eine Studie von JLL, also dem Maklerhaus, und derzufolge gibt es nur eine begrenzte Verfügbarkeit von Daten zu Energieverbrauch, zu Klimarisiken, zur Gebäudeleistung. Und diese Lücken in der Transparenz, die erschweren es, Gebäude am Netto-Null Ziel anzupassen. Gleichzeitig übersteigt die Nachfrage nach umweltfreundlichen Büroflächen das Angebot deutlich. Nur 30% des Bedarfs könnten bis 2025 gedeckt werden, was bis 2030 zu einem Delta von bis zu 70% führen könnte.
Wo treten denn regional gesehen noch bislang die größten Lücken bei ESG-konformen Büros auf?
Also die größten Lücken, die gibt es nach der Analyse wohl in den USA, wo durchschnittlich 81% des Bedarfs nicht gedeckt werden. Dann schaut die Studie auch auf Asien-Pazifik. Dort die Ballungsräume, die folgen mit 60%, während Europa bei etwa 54% liegt. Also Städte wie Chicago verzeichnen das größte Defizit mit 98%. Also das ist ja dann fast vollständig, während in europäischen Städten wie London das Defizit mit 11% wesentlich geringer ausfällt. Deutsche Städte wie Berlin, Hamburg, wie München, Frankfurt natürlich verzeichnen ebenfalls Defizite. Ja, und Frankfurt hat tatsächlich auch ein sehr hohes mit 87%.
Okay, also da ist noch reichlich Luft nach oben. Das Thema hat ja zuletzt auch, muss man sagen, deutlich an Aufmerksamkeit nochmal gewonnen. Woran liegt das denn?
Naja, auch da gibt es wieder mehrere Faktoren. Das eine sind strengere gesetzliche Vorgaben, wie beispielsweise die Einführung von Mindestenergieleistungsstandards in Europa und die Verpflichtungen zur CO2-Reduktion durch Initiativen wie etwa die Science-Based Targets Initiative. Das alles erhöht den Druck auf Immobilieneigentümer, energieeffiziente und emissionsarme Gebäude bereitzustellen. Und diese regulatorischen Anforderungen zwingen Unternehmen wiederum bei der Wahl von Mietflächen verstärkt auf Energieeffizienz und Emissionen zu achten, was dann die Nachfrage nach solchen Immobilien zusätzlich anheizt.
Schauen wir nochmal aufs Banking. Es gab ja da zuletzt eine ganz interessante M&A-Aktivität, nämlich die Fusion der Bank für Kirche und Caritas und der Pax Bank. Den Leiter Nachhaltigkeitsresearch der Bank für Kirche und Caritas, Tommy Piemonte, hatten wir ja auch hier schon mal im Podcast zu Gast. Was bedeutet denn jetzt diese Fusion für den Kirchenbanksektor in Deutschland?
Naja, durch diesen Zusammenschluss der Bank für Kirche und Caritas und der Pax Bank entsteht aller Voraussicht nach die größte Kirchenbank in Deutschland. Denn wenn man das rechnet, die fusionierte Bank wird eine Bilanzsumme von roundabout 9 Milliarden Euro aufweisen und damit die evangelische Bank als bisherige Nummer 1 im Kirchenbankensektor übertreffen. Also diese Fusion verdeutlicht den laufenden Konsolidierungstrend im christlichen Bankwesen. Das gab ja bereits bei evangelischen Banken einige Schritte, wie etwa das Beispiel der Evangelischen Bank zeigt, die 2014 ja auch durch eine Fusion zweier Genossenschaftsbanken entstanden ist.
Es hat ja sicherlich auch strategische Hintergründe, dass hier jetzt stärker zusammengearbeitet wird, oder?
Ja, also Kooperationen sind ein wichtiges Element der Kirchenbanken, insbesondere im Bereich des Fondsvertriebs. Union Investment, die Fondsgesellschaft der Genossenschaftsbanken, bietet speziell für Kirchenbanken angepasste Fonds an. Ein Beispiel ist zum Beispiel die sogenannte KCD-Reihe, also Kirche, Caritas, Diakonie, die sowohl katholische als auch evangelische Kunden anzusprechen versucht. Und diese Fondsreihe verdeutlicht den Trend, dass Kirchenbanken vermehrt jetzt auf Kooperationen setzen, um sich in einem zunehmend komplexen und gleichzeitig spezialisierten Finanzmarkt eben zu positionieren.
Wie wird denn jetzt bei der künftigen fusionierten Bank zwischen Bank für Kirche und Caritas und Pax Bank dann das Führungsgremium aussehen? Da gibt es ja wahrscheinlich auch die eine oder andere Neusortierung.
Die gibt es natürlich und wie so viele andere fusionierte Banken beginnt auch die neue Bank mit einer Doppelspitze. Jürgen Reinecke, das ist jemand, der bisher im Vorstand der Bank für Kirche und Caritas saß, und Klaus Schrautner, das ist der derzeitige Chef der Pax Bank, die werden gemeinsam die neue Bank führen. Und der bisherige Vorstandsvorsitzende der Bank für Kirche und Caritas, Richard Böger, der tritt Ende 2024 in den Ruhestand. Der juristische Sitz übrigens der Bank bleibt in Paderborn, während Köln, das ist der bisherige Sitz der Pax Bank, als Verwaltungssitz bestehen bleibt.
Lass uns zum Abschluss mal noch einen Blick werfen auf den Bereich der erneuerbaren Energien. Da will die Deutsche Leasing künftig stärker mitmischen. Dafür hat sie eine Kapitalerhöhung umgesetzt. Erklär doch mal, worum geht's da genau?
Also, die Deutsche Leasing wird das Kapital um 300 Millionen Euro erhöhen. Und das Ziel ist, die Finanzierung der Energiewende zu unterstützen. Mit dem Geld will sie ihr Eigenkapital stärken und so die Finanzierung von Projekten in den Bereichen erneuerbare Energien wie Windkraft und Photovoltaik sichern. Da diese Projekte oft langfristig angelegt sind, braucht die Deutsche Leasing eine recht solide Eigenkapitalbasis, um die damit verbundenen Risiken abzusichern und das Wachstum in der Transformationsfinanzierung voranzutreiben.
Welche Bereiche stehen denn da dann künftig im Fokus?
Also der Schwerpunkt der grünen Finanzierung liegt auf der Energieproduktion, auf der Energieverteilung und auf der Energiespeicherung. Auch das überrascht nicht so ganz. Das ist ja eine Aufteilung, die wir auch andernorts sehen. Während die Bereiche der Energieproduktion und Verteilung, insbesondere Netze, bereits stark wachsen, setzt jetzt die Deutsche Leasing in der Energiespeicherung neue Akzente und sieht dort ein noch zu entwickelndes Feld. Der Vorstandschef Kai Ostermann hat betont, dass die Energiewende ohne Fortschritte in der Speicherung kaum zu bewältigen sein wird, was diesen Bereich künftig noch wichtiger macht.
Die Deutsche Leasing ist ja nun bekanntlich in Sparkassenhand. Wie läuft denn dann konkret die Zusammenarbeit mit den Sparkassen bei der grünen Transformation?
Also was die Deutsche Leasing vorhat, ist in Konsortien mit Sparkassen in den nächsten 3 Jahren Projekte im Wert von insgesamt 6 Milliarden Euro zu finanzieren, die Energiewende unterstützen. Dabei übernimmt die Deutsche Leasing in der Regel nicht mehr als 50% der Finanzierung eines Projekts, um die Risiken zu streuen. Obwohl sich der Großteil der Projekte auf grüne Aktivitäten in Deutschland konzentriert, begleitet die Deutsche Leasing auch deutsche Kunden bei internationalen Projekten, aber die müssen stets einen Bezug zum deutschen Markt haben.
Also ein spannendes Feld, wo sicherlich auch noch wir das ein oder andere von hören werden. Vielen Dank erstmal, Detlef, dass du heute nochmal bei uns warst. Das war die Stimme von Detlef Fechtner. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und Ihnen darf ich noch mit an die Hand geben, dass am 30. und 31. Oktober es sich lohnt, in der Messe Frankfurt vorbeizuschauen. Dann findet das Impact Festival statt. Alle weiteren Informationen auf der Homepage, den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Und wir hören uns bei Nachhaltiges Investieren wieder am Donnerstag, den 17. Oktober. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.